NDR Info. Das Forum.
Wer an Kokainschmuggel denkt, denkt vermutlich an Kolumbien, an das Medellin-Kartell und an Drogenbarone wie Pablo Escobar. Weniger bekannt ist, dass auch Spanien seine schillernden Drogenbosse hat. Allen voran zieht Dominyanco aus der Region Galizien. Er gilt als Spaniens Escobar. Schließlich hat er den kolumbianischen Drogenbossen die Türen nach Europa geöffnet, es zu großem Reichtum gebracht und zu langen Gefängnisstrafen. Das Treiben der Drogenbosse hat Galizien verändert, ohne andernorts viel Aufsehen zu erregen. Mark Dugge erzählt eine Geschichte über mächtige Narkos und ohnmächtige Ermittler, mutige Mütter und hartnäckige Polizisten.
Dominyanco ist ein Typ wie aus einem Märchen, einem Film, ein Produkt seines Umfelds, ein sehr charismatischer Kerl. Als gegen ihn 2001 ermittelt wurde, dachte er mal wieder, er hätte an alles gedacht. Aber er ist immer wieder gestürzt.
Sie verstehen es nicht. Ich respektiere sie und die anderen auch. Wenn Sie möchten, kann ich die Gruppe mit ein paar Prozent an den Einnahmen beteiligen. Aber niemand wird mir sagen, wie ich mein Geschäft zu führen habe.
So klingt im Film José Ramón Prado Bugallo, 62 Jahre alt, genannt Sito Minyanco, Spaniens bekanntester Drogenschmuggler.
Niemand redet schlecht von ihm als Person, denn er war ja kein schlechter Mensch, sondern ein guter Mensch, der schlechte Dinge getan hat.
Gejagt, bewundert, gefürchtet. Minyanco fasziniert, mehr denn je. Im spanischen Fernsehen war gerade die Serie Fariña, zu Deutsch Mehl, zu sehen, die seine Geschichte erzählt. Eine Erfolgsserie. Ohne es zu wollen, ist Sito Minyanco in den vergangenen Jahren zum Medienstar geworden. Ende Oktober vor dem Gerichtsgebäude der Stadt Pontevedra. Minyanco steigt aus einem Streifenwagen aus, in Handschellen. Zwei Polizisten begleiten ihn ins Gerichtsgebäude. Die Fotografen versuchen, ein Bild von Minyanco zu erhaschen. Doch da ist nur ein Mann von hinten zu sehen, mit schwarzer Daunenjacke, rotem Schal und grauen Locken. Die Staatsanwaltschaft wird versuchen, ihm nachzuweisen, dass er Geld aus dem Drogenschmuggel über Firmen gewaschen hat. Es wird kein leichtes Unterfangen werden. Sein Anwalt Gonzalo Boye.
Wenn Sito Minyanco woanders geboren wäre, in einem anderen Familienkreis, in einer anderen Umgebung, heute wäre ein Geschäftsmann überhaupt kein Problem. Er ist klug, er versteht die Sachen ganz schnell. Niemand kann sagen, dass er je Gewalt benutzt hat.
Dass Sito Minyanco ein kluger Mann ist, würde in Galizien kaum jemand bestreiten. Schließlich hat er es dort mit Geschick zur Nummer 1 im Drogengeschäft gebracht. Und es auch noch geschafft, bei vielen Menschen der Gegend respektiert, teils sogar bewundert zu werden. In den 70er Jahren ist Galizien eine arme Gegend. Viele Menschen wandern aus, denn sie glauben, in der Heimat keine wirtschaftliche Perspektive zu haben. Die, die in Galizien bleiben, arbeiten oft in einer der wenigen Fabriken der Gegend. Andere leben mehr schlecht als recht vom Fischfang. Und dann ist da noch der Schmuggel. Es sind vor allem Zigaretten aus den USA, die hier an der zerklüfteten Küste ankommen. Zigaretten, die besser schmecken als die spanischen. Schiffe bringen die Kartons in Küstennähe. Die Fischer laden sie noch auf dem Meer in Schnellboote um und bringen sie heimlich an Land. Laureano Obinia kann sich noch gut daran erinnern. Neben Sito Minyanco ist er der wohl bekannteste Schmuggler Galiciens. Und darauf ist er stolz.
Der Schmuggel steckt mir im Blut. Es gibt wenige Schmuggler in Spanien. Die kannst du an den Fingern abzählen. Aber Millionen Opportunisten. Schmuggler, die es wirklich in den Adern haben, von denen gibt es nur sehr wenige.
Als Jugendlicher bringt Obinia Kaffee und Diesel schwarz ins Land. Später Tabak. Zum Schluss hat er den Haschischschmuggel unter seiner Kontrolle.
Ich bin nicht ehrgeizig. Das begann aus schierer Notwendigkeit heraus. Bei mir ging es um Leben und Überleben.
Ubinha sitzt in einem Restaurant in Villanova. Vor sich eine Flasche Rotwein. Hinter dem Fenster glitzert das Meer. Der Schmuggler hat gerade mit seiner Tochter Fisch zu Mittag gegessen. Ubinha scheint es bestens zu gehen. Feines Sakko, goldene Uhr, intensives Aftershave. Seine 72 Jahre sieht man ihm nicht an. Fast die Hälfte davon hat er hinter Gittern verbracht. Hat er schlechte Anwälte gehabt? Ubinha gefällt die Frage nicht.
Nein, nein, jetzt beleidigst du mich. Mir hat es an keinem Anwalt gefehlt. Mein Anwalt macht, was ich sage. Wenn nicht, schneide ich ihm die Eier ab.
Es sind Momente wie diese, in denen man spürt, dass man einen Ubinha nicht zum Feind haben will. Er selbst habe übrigens nie jemandem etwas zuleide getan, anders als so oft behauptet, sagt Ubinha. Die Justiz habe ihm dagegen oft übel mitgespielt, ihm alles Mögliche in die Schuhe geschoben, so wie jetzt Sie Domenianco.
Er ist ein enger Freund von mir, einer meiner Besten. Ich habe ihm schon vor mehr als 5 Jahren gesagt, ich weiß, dass die das Gleiche mit dir machen wollen, was sie mit mir gemacht haben.
Unter den Drogenschmugglern kennt man sich in Galizien. Das ist auch schon in den 70er und 80er Jahren so. Damals liegt der Tabakschmuggel in den Händen einiger älterer Herren. Sie sind Restaurantbesitzer oder Firmenchefs, die beim Wein ihre Geschäfte planen. Die eigentliche Arbeit verrichten aber jene, die den Tabak heimlich mit Booten ans Land bringen. Der junge Sito Minyanko aus dem Dorf Cambados zum Beispiel. Er macht seine Arbeit besonders gut und verschafft sich schnell Respekt und Einfluss. 1983 nimmt die Polizei die Zigarettenschmuggler erstmals ernsthaft ins Visier. Sito Minyanko kommt für 6 Monate hinter Gitter. Dort knüpft er Kontakte zur kolumbianischen Drogenmafia, vom Medellin-Kartell. Als Minyanko aus dem Gefängnis entlassen wird, fühlt er sich dem Tabakschmuggel entwachsen. Minyanko beginnt heimlich, Kokain nach Spanien zu importieren. Die Methode ist ähnlich. Auf dem offenen Meer wird das Kokain von Schiffen in Fischerboote und dann in Küstennähe in kleine Schnellboote verladen. Ein lukrativeres Geschäft als das mit dem Tabak. Der Lokaljournalist Benito Lero recherchiert das Thema seit Jahren.
Im Prinzip, los gallegos,
die Galizier stellten für die kolumbianischen Kartelle die Infrastruktur. Die Kolumbianer kannten die Gegend ja nicht. Es kam ihnen sehr gelegen, dass sie hier Experten hatten, die es gewohnt waren, große Mengen Tabak an Land zu bringen. Es war gut, so kompetente Geschäftspartner zu haben.
Ende der 80er Jahre ist die galizische Drogenmafia auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Auch Sito Minyanko schwimmt in dieser Zeit geradezu in Geld. Er ist mittlerweile der unumstrittene Kokainkönig und kann sich so ziemlich alles kaufen. Sportwagen, Luxushäuser, auch den kleinen Fußballclub von Cambados übernimmt er. Minyanko steckt viel Geld in den Verein. Nicht ohne Hintergedanken, vermutet Buchautor Nacho Carretero. Er hat die Buchvorlage für die Fernsehserie Farinha geschrieben.
Das ist ja ein ganz typisches Verhalten von kriminellen Bewegungen. Sie versuchen, sich beliebt zu machen. Das ist eine Art soziales Marketing. Sito Minyanko war Präsident seines Dorfvereins. Er brachte ihn sogar in die 2. Profiliga. Mit ihrem Engagement gaben sich die Drogenschmuggler den Anschein, dass sie doch keine Kriminellen sein konnten.
Sito Minyanko gibt den Wohltäter. Ganz ähnlich wie der berühmt gewordene kolumbianische Drogenbaron Pablo Escobar. Und tatsächlich gibt er einigen Menschen Arbeit. Indem sie für ihn die Drogen an Land bringen, verdienen sich arme Fischer ein Zubrot. Es hilft ihnen, in den harten Jahren aus der Misere zu kommen.
Niemand redet schlecht von ihm als Person, denn er war ja kein schlechter Mensch, sondern ein guter Mensch, der schlechte Dinge getan hat.
Sagt Antonio. Er ist Nachbar von Sito Minyanko in Cambados. Seine Familie lebt nur ein paar Häuser weiter. Immer wieder kommt die Familie von Minyanko in seinem Geschäft einkaufen, während der Vater hinter Gittern ist. Seinen echten Namen will er im Radio nicht hören. Das Dorf ist klein. Cambados ist für seine guten Restaurants und für seinen Albarino-Wein bekannt. Und eben für Drogenschmuggel. Spätestens mit der Serie Farinha ist das Dörfchen Cambados in ganz Spanien bekannt geworden. Antonios Frau Maite sagt,
Cambados ist so schön. Wir haben gute Meeresfrüchte hier, so tolle Strände, nette Menschen. Da tut es schon ein bisschen weh, wenn eine Fernsehserie mit einer Geschichte Werbung für uns macht, die wir alle hier eigentlich nur vergessen wollen.
Besonders Antonio hätte allen Grund, vergessen zu wollen. Zögernd greift er nach seinem Smartphone, wischt durch seine Bilder und stoppt an einer Schwarz-Weiß-Aufnahme. Darauf Schulkinder, ein Gruppenbild seines Schuljahrgangs. Er tippt einzelne Gesichter an. Der hier ist tot, sagt er, der hier auch und dieser da auch.
Die meisten sind an AIDS gestorben, an einer Überdosis oder an Hepatitis. All diese Krankheiten, die mit den Drogen zusammenhängen, das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe 40 Freunde verloren und dabei sind wir ein Dorf von gerade mal 14.000 Einwohnern. Ich bin 1963 geboren, das war meine Generation. Vor kurzem war ich auf dem Friedhof, um die toten Freunde zu weinen. Es ist eine traurige Geschichte.
Seinem Nachbarn Sito Minyanko will er nicht die Schuld dafür geben, dass die Drogen ihm seine Freunde geraubt haben.
Das Heroin kam ja nicht durch Sito Minyanko. Das haben andere ins Land geholt. Es kam auch nicht vom Meer, sondern übers Festland. Hier in Galizien haben sie mit Tabak angefangen, dann mit Haschisch und schließlich hat sich Sito dem Kokain gewidmet.
Tatsächlich brachte vor allem eine andere Mafia das Heroin in die Gegend. Seine Frau Maite erinnert Antonio aber dann doch daran, dass es Haschisch und Kokain waren, die die jungen Menschen später zu Härterem verleitet haben. Jene Drogen, für die Minyanko und Obinja verantwortlich sind. Es gibt Mütter, die deshalb Sito Minyanko die Stirn geboten haben. Die Aktivistin Carmen Avendaño zum Beispiel. Sie hat für ihn nur Verachtung übrig.
Das einzige Mal, dass ich ihn traf, war bei einem Gerichtsprozess. Da waren vier junge Kerle angeklagt, die Sito benutzt hatte. Er hat ihnen alle Schuld zugeschoben. Ich war empört. Also habe ich an der Tür auf ihn gewartet und ihm gesagt, du Arschloch. Du schiebst diesen Trotteln alles in die Schuhe und machst dich aus dem Staub. Er war sauer und sagte mir, du, pass auf, was du sagst. Und ich, warum? Wirst du mich erschießen? Nein, sagte er, aber ich empfehle dir, dass du vorsichtig bist, wenn du beim Spazierengehen um die Ecke biegst.
No, pero te recomiendo que cuando... Des la vuelta una esquina que tengas precaución.
Sito Minyanko und die anderen Drogenschmuggler aus der Gegend haben das Leben von Carmen Avendaño geprägt, ohne dass sie sich das ausgesucht hätte. Anfang der 80er Jahre ist sie Hausfrau und Mutter. Irgendwann merkt sie, dass einer ihrer Söhne mit Drogen zu tun haben muss, mit Heroin. Sie ahnt, dass es anderen Müttern genauso geht, sucht das Gespräch und gründet eine Selbsthilfegruppe.
Aquí se hablaba de todo, porque de aquí no salía.
Dort sprach man über alles. Es half uns sehr, dass wir alle betroffen waren und das Problem so gemeinsam angehen konnten. Es war kein einfacher Prozess. Man muss erst mal begreifen, dass der Sohn kein Verbrecher ist, sondern krank. Und noch schwieriger ist es, das der Gesellschaft klarzumachen. Man braucht viel Geduld.
Carmen schafft es, dass die Mütter von sich reden machen. Sie gründet den Verein RGT, zu Deutsch Steh auf. Und die Frauen stehen auf. Sie demonstrieren vor Bars in der Stadt Vigo, vor Kneipen, von denen sie wissen, dass deren Inhaber nicht nur Bier verkaufen. Später ziehen sie auch zu den teils herrschaftlichen Anwesen der Drogenbarone, zum Beispiel zum Paso Bayon, dem Weingut von Laureano Obinja. Dort rütteln sie am Eingangstor, schreien ihre Verzweiflung heraus. Und tatsächlich zeigt ihr Einsatz Wirkung. Der Rückhalt für lokale Drogenbosse wie Sito Minyanko schwindet in den 80er Jahren. Immer mehr Galizier machen Front gegen die Mafia. Antonio Duarte ist der oberste Drogenermittler der spanischen Polizei.
Wenn es in Galizien die Mütter gegen die Drogen nicht gegeben hätte, die Stiftung gegen den Drogenschmuggel und die Presse, dann hätte das alles ein schlimmes Ende nehmen können. Denn es waren alle Bedingungen für ein schlechtes Ende gegeben. Aber glücklicherweise sorgte dieser Druck dafür, dass mehr Polizisten geschickt, mehr Mittel bereitgestellt wurden. und dass die Urteile sehr hart waren.
Die hermetisch abgeriegelte Welt der Drogenbosse bekommt in diesen Jahren erste Löcher. Doch für die Polizei in Galizien ist es weiterhin schwer, gegen die Mafia vorzugehen und die einflussreichen Drogenbarone dingfest zu machen. Auch deshalb, weil die Polizei Spitzel in den eigenen Reihen hat. Dass die galizische Drogenmafia geschwächt wurde, ist auch einem spanischen Untersuchungsrichter zu verdanken. Er nimmt sich Ende der 80er Jahre des Themas an und ermittelt im Geheimen, von Madrid aus, um zu vermeiden, dass in Galizien jemand davon Wind bekommt. Dann holt er zum entscheidenden Schlag aus. Am frühen Morgen des 12. Juni 1990 startet die sogenannte Operation Krabbe. 100 Polizeifahrzeuge nehmen Kurs in Richtung Galizien mit 350 Polizisten. Diese nehmen mehrere Drogenbarone in ihren Häusern fest. Ein Wendepunkt im Kampf gegen den Kokainschmuggel. Sido Miñanco ist zunächst nicht unter den Festgenommenen. Er ist nach Panama geflüchtet und wird erst ein Jahr später festgenommen. Auch Ubiña kommt in Haft. Sein Weingut wird beschlagnahmt. In den folgenden Jahren kommt Sido Miñanco immer wieder hinter Gitter. 2001 legt ihm auch Drogenermittler Antonio Duarte die Handschellen an. Da ist Miñanco immer noch der unumstrittene Drogenzar Galiciens, an dem keiner vorbeikommt.
Miñanco ist ein Typ wie aus einem Märchen, einem Film, ein Produkt seines Umfelds, ein sehr charismatischer Kerl. Als gegen ihn 2001 ermittelt wurde, dachte er mal wieder, er hätte an alles gedacht, aber er ist immer wieder gestürzt.
Miñanco hat gute Anwälte, seine Gefängnisaufenthalte sind meist von kurzer Dauer. Immer wieder kommt er frei und widmet sich danach stets dem, was er am besten kann, dem Drogenschmuggel. Galizien ist längst nicht mehr das alleinige Zentrum des Drogenschmuggels in Spanien. In Andalusien, an Spaniens Südküste, landen viel Haschisch und Kokain aus Marokko an, erzählt Duarte, neuerdings vor allem in Containern. Aber auch in Galizien gehen die Geschäfte weiter. Im galizischen Pontevedra ermittelt in Sachen Drogen heute die GRECO, die Eliteeinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Polizist Emilio Rodriguez empfängt uns im Büro, zusammen mit seinem Kollegen Juan. Sie zeigen den Raum, in dem Polizisten Telefone abhören. An den Wänden hängen Fotos von beschlagnahmten Luxusautos oder Booten. Rodriguez faltet einen großen Bogen Papier auf. Eine Schautafel aus den 80er Jahren, von Hand gezeichnet, auf der die Angehörigen der Mafia verzeichnet sind. Ihre Verbindungen untereinander, ihre Telefonnummern. Die Mafia gäbe es immer noch. Die Zeiten, in denen der Reichtum in Galizien offen zur Schau gestellt wurde, seien allerdings vorbei, so der Polizist.
Die Organisationen sind wirtschaftlich sehr mächtig. So wie sie die besten Wege finden, um die Drogen zu transportieren, beschäftigen sie auch die besten Geldwäscher, um die Einnahmen zu verstecken. Früher floss das Geld in Anwesen oder Weinberge, heute in Steuerparadiese wie etwa Panama, wo Miñanco immer schon große Besitztümer hatte.
Sido Miñanco hat von seinem Reichtum nicht viel. Die vergangenen 25 Jahre hat er meist hinter Gittern verbracht. Und auch in dem Geldwäscheprozess von Pontevedra ist er gerade zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Miñanco muss 4 Jahre hinter Gitter und 6 Millionen Euro Strafe zahlen. Doch trotz allem hat er bisher offenbar nicht an Einfluss verloren. Der Autor der Serie Fariña, Nacho Carretero:
Eine kleine Anekdote dazu. Als ich das Ende des ersten Kapitels des Drehbuchs schrieb, hatten nur ganz wenige eine Kopie davon. Und dann fand man ihn, Miñanco, in seiner Zelle mit einem Exemplar in den Händen. Wir konnten das nicht fassen. Das gibt einem einen Eindruck vom Ausmaß seiner Macht.
Im Forum hörten Sie: Eine ehrenwerte Gesellschaft? Drogenschmuggel in Galizien. Ein Feature von Marc Dugge, ARD-Korrespondent im Studio Madrid. Redaktion Juliane Eisenführ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.